Hallo, hier ist Ulrike mit der 108. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Garten-Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. In dieser Folge geht es um Gartenarbeit Ende April und Mai, um Vorbeugung bei Trockenheit im Garten, weiter mit Voranzucht von Pflanzen im Haus und vieles mehr. Und zu guter Letzt natürlich um den phänologischen Kalender. Vom phänologischen Kalender her befinden wir uns heute am 27. April im Rheinland auf dem Höhepunkt des Vollfrühlings. Der Beginn des Vollfrühlings wird ja markiert von dem Beginn der Apfelblüte. Die ist hier im Rheinland schon fast abgeschlossen und hat etwa circa, ja, ich sag mal, 15, 20 Tage vorher begonnen. Also statistisch gesehen immer noch früher wie das langjährige Mittel. Wie sich insgesamt ja die phänologischen Jahreszeiten mit der Klimaerwärmung immer weiter nach vorne verschieben. Im Moment blüht hier in meinem Garten und im Rheinland schon der erste Flieder, der Löwenzahn blüht, es blüht der Bärlauch. Bei mir im Garten blüht ganz viel Vergissmeinnicht schon seit längerem. Es blühen natürlich massig Gänseblümchen, Hasenglöckchen blühen, die ersten Flockenblumen blühen. Alles ist frisch grün, vor allem nach dem Regen letzte Woche. Das Gras ist etwas gewachsen und kann wieder bald gemäht werden, um als Mulch gute Dienste zu tun. Und auch wenn man in Parks spazieren geht, jetzt ist der Zeitpunkt der Blattentfaltung bei Buchen, Eschen. Die Kastanien blühen teilweise noch und haben schon ihr Laub. Also eine besonders schöne Jahreszeit, wo alles in ganz frischem Grün quasi gekleidet ist. So kann man den Vollfrühling so richtig schön genießen im Garten und in der Natur. Das Ende dieser Phase wird eingeläutet mit der Blüte der Himbeeren und der Beginn der nächsten phänologischen Jahreszeit, der Frühsommer, ist dann erreicht, wenn der Holunder anfängt zu blühen. Da ist es aber noch nicht so weit. Wir haben hier in Köln nach einer Woche Regen nach Ostern, jetzt wieder sehr schönes Wetter, das nächste Woche richtig sommerlich werden soll. Für den Regen haben alle Gärtner und Bauern auf Knien gedankt, weil es ja im Februar und im März in einigen Gegenden, so auch hier im Kölner Raum, so gut wie gar nicht geregnet hat. Die Woche Regen jetzt war auch wieder etwas ungerecht verteilt, viel abbekommen hat, vor allem der Westen. Im Osten sieht es nach wie vor dürrer aus. Und insgesamt ist nach dem sehr nassen Sommer letztes Jahr nicht ganz ausgeschlossen, dass es diesmal eher ein heißer Sommer wird. So ist auch jetzt hier in Brühl, wo mein Garten ist, für die nächsten 14 Tage kein Tröpfchen Regen laut Wetterbericht angekündigt. So, das ist jetzt auch erstmal um das Schwerpunktthema Trockenheit im Garten und entsprechende Tipps gehen wird. Das ist ja eine Arbeit, die eh jetzt ansteht im Garten, die Bodenbearbeitung und Lockerung. Bei kommender Dürre ist darauf zu achten, dass nach Regenfällen, sobald das möglich ist, die Beete oberflächlich gehackt werden, da also mit der Hacke und der Kratz durchgehen und die ganz oberste Bodenschicht locker abheben. Dabei hat man zwei Effekte auf einmal. Zum einen werden aufkeimende Unkräuter umgehackt und man durchbricht die Bodenkapillaren, durch die dann locker aufliegende Erdschicht ist so eine Art Mini-Bodenabdeckung gewährleistet und der Boden trocknet nicht ganz so schnell aus, wie wenn man den gar nicht hacken würde. Das sieht man ja, der würde dann oberflächlich eher so zusammenpappen, während nach dem Hacken ja so Krümel quasi drauf liegen bleiben und das bietet so eine minimale Hilfe gegen die Verdunstung. Gerade jetzt nach dem Regenwetter ist das günstig, die Beete oberflächlich durchzuhacken aus diesen zwei Gründen. Dann empfiehlt es sich, ein bisschen abzuwarten, sodass die Unkräuter auch an der Sonne ein wenig vertrocknen können. Und dann, das ist der zweite wichtige Tipp gegen Trockenheit, mulchen und nochmal mulchen. Ideal dafür ist der Rasenschnitt. Nach dem Regen jetzt wird man auch wieder ein bisschen mehr an Masse hier haben. Und damit empfiehlt es sich dann, die Beete zu mulchen, sobald nach dem Hacken sie etwas abgetrocknet sind und Unkräuter erstmal erledigt sind. Auch in der Natur ist Boden ja immer bedeckt, aus gutem Grund. Das ist auch mein Ziel im Garten. Also entweder sind die Pflanzen schon so hoch, dass sie selber eine Art Bodenbedeckung darstellen, oder es sollte halt gemulcht werden. Die Abdeckung schattiert den Boden, schützt vor schneller Austrocknung. Der Rasenschnitt ist auch eine willkommene Nahrung für die Regenwürmer. Und so hat man mehrere Effekte auf einmal. Gleichzeitig schützt Mulchschicht auch vor Verschlemmen, wenn es zu diesen Sturzregen wiederkommen sollte. Der Rasen selber ist ja stickstoffhaltig und düngt sogar ein wenig die Beete. Das ist somit der dritte Tipp, wenn man nicht mit Kunstdünger düngt, sondern mit Kompost, also Humus, den Boden also mit Humus anreichert, hält dieser mehr Wasser als ein allein mit Kunstdünger gedüngter Boden. Der vierte Punkt dreht sich um die geeignete Bewässerung. Die, die schon länger hier mithören, wissen, dass ich im Garten inzwischen eine Tröpfchenbewässerung installiert habe. Das würde ich auch empfehlen als die ideale Bewässerungsmethode im Garten, einfach weil sie am effektivsten und nachhaltigsten ist. Man verlegt bei der Tröpfchenbewässerung Schläuche in die Beete, quasi so an den Pflanzreihen entlang. Und diese Schläuche haben entweder eine Membran, durch die das Wasser so quasi dann tröpfchenweise ausgeschwitzt wird. Es gibt auch Schläuche, die kleine Löchlein haben, wo es dann rauströpfelt. Also diese beiden Systeme gibt es. Nachhaltig ist dies deshalb, weil es mit Abstand am wenigsten Wasser verbraucht. Es geht halt kein Wasser verloren, indem es erstmal durch die warme Luft spritzt und da quasi schon teilweise verdunstet oder auf dem Boden drauf verdunstet, sondern es wird maßgeschneidert halt direkt an die Wurzeln der Pflanzen getröpfelt sozusagen. Ein weiterer nicht unerheblicher Vorteil ist, dass man nicht mit der Schlauch in der Hand im Garten stehen muss, sondern parallel andere Gartenarbeiten erledigen kann, während die Bewässerung vor sich hin tröpfelt. Noch besser wird es mit dem Einsatz von einem Bewässerungscomputer. Den werde ich auch wieder in Betrieb nehmen bei mir. Wenn es tatsächlich sehr trocken wird, dann kann man den so einstellen, dass der Garten auch zu den idealen Zeiten bewässert wird, sprich früh morgens, wenn der Gärtner selber noch nicht unbedingt im Garten anzutreffen ist. Also das werde ich auch machen, vor allem wenn es tatsächlich ein Dürresommer wird. Wenn man nicht oder noch nicht über eine Tröpfchenbewässerung verfügt, gelten halt die klassischen Tipps: Wässern am besten in den ganz frühen Morgenstunden. Wenn das nicht geht, dann später am Abend. Auf gar keinen Fall in der heißen Mittagszeit. Abends ist deswegen die zweite Wahl, weil man abends dann natürlich auch noch Nässe auf den Beeten hat oder nachts, worüber sich die Schnecken dann sehr freuen. Dieser Effekt, der tritt halt morgens nicht ein. Die Pflanzen trocknen dann schneller ab und die Schnecke ist in der Mittagshitze weniger in den Beeten unterwegs. Ein weiterer Tipp ist noch, im Jahr nicht allzu früh mit dem Beetlockern zu beginnen. Gut, dafür wird es jetzt teilweise zu spät sein. Die meisten werden die Beete gelockert haben. Aber es ist so, dass ein unbearbeitetes Beet, wo noch einiges an Beikräutern draufsteht, besser geschützt ist als ein Beet im Frühjahr, das schon seit Anfang März offen und unbebaut da liegt, bis es dann Mitte Mai vielleicht mit Tomaten bepflanzt wird. Dann sollte man dieses Beet lieber liegen lassen, wenn man keine andere Kultur davor plant und es erst diese 2-3 Wochen vor Inbetriebnahme lockern. Und wenn man kann, dann auch direkt mulchen. Ja, das ist auch eine Arbeit, die ich machen werde heute. Es ist eine letzte Beetzeile bei mir im Garten zu lockern und von Unkraut zu befreien. Das sind die Beete, wo tatsächlich die Kulturen nach den Eisheiligen draufkommen, nämlich bei mir Stangen, Bohnen und Mais und Zucchini. Damit werde ich heute im Garten dann weitermachen. Da es ja gerade hier sehr viel geregnet hat, ist der Boden auch noch feucht, sodass man jetzt sehr ideal auch Unkräuter zwischen den Stauden stechen kann. Damit habe ich gestern schon angefangen mit meinem Lieblingspartner auf dem Gebiet, dem kriechenden Hahnenfuß, der sich einfach jedes Jahr wieder in den Beeten ausbreitet. Da habe ich also gestern wieder ganze Massen schon aus Staudenbeeten entfernt und damit werde ich dann heute auch weitermachen. Bei feuchtem Boden lässt sich das halt einfach sehr viel leichter rausziehen, als wenn der Boden trocken ist. Beim Bodenauflockern im Frühjahr steht man ja vor der Entscheidung, einige Pflänzchen, die sich da selbst ausgesät haben, auszumachen oder stehen zu lassen. Es gibt ja einiges, was sich selber aussät, was man durchaus behalten will, wie zum Beispiel Jungfer im Grün. Bei mir hat sich auch die Färberkamille verbreitet. Und noch so einiges anderes. Mit den Jahren erkenne ich einige Pflanzen auch am Aussehen, also wie zum Beispiel Schmuckkörbchen oder die Jungfer im Grün. Bei anderen haben mir Pflanzenbestimmungs-Apps ganz gute Dienste geleistet. Die erkennen tatsächlich Pflanzen im jungen Stadium auch ganz gut und ich stand also öfter davor und habe das dann abgelichtet und etwas, was ich nicht haben will, dann auch ausgemacht. Das ist bei mir zum Beispiel die kanadische Goldrute, die sich tatsächlich invasiv im Garten verbreitet, wenn man dem nicht Einhalt gebietet. Ich habe ja einiges an naturnahen Pflanzen im Garten, die sich auch gerne aussehen können. Was zum Beispiel jetzt sehr schön blüht, ist der Silberling oder die Mondviole mit anderem Namen. Die blüht im Moment sehr hübsch lila, vergissmeinnicht, sät sich selber aus, was im Moment sehr schön blüht. Und in der Wiese kommen die Wiesenmargariten. Teilweise sehen die sich bei mir auch in den Beeten aus und die pflanze ich dann um oder lasse sie stehen, je nachdem. Es gibt da verschiedene Apps auf dem Markt. Ich habe mit Picture This ganz gute Erfahrungen gemacht. Da zahlt man jährlich einen kleinen Betrag, aber ich würde jedem Gärtner empfehlen, sich auf jeden Fall da mal umzugucken. Man steht ja oft im Beet oder auch in der Natur und fragt sich, was ist das denn? Und da sind diese Apps wirklich sehr hilfreich. Weiter war ich heute schon mit meinen vorgezogenen Pflanzen beschäftigt. Da ich über mehr Tagesfreizeit verfüge als frisch gebackene Rentnerin, habe ich dieses Jahr die Pflanzen eher immer auf den Balkon getragen, statt das Foliengewächshaus aufzubauen. Ich habe also heute wieder alle Tomaten und Paprika vom Zimmer mittags rum auf den Balkon getragen, damit die sich da auch schon etwas abhärten und auch besser wachsen, als wenn sie jetzt nur im Zimmer ständen. Ich habe zwar diese Pflanzlampen, was ich ja schon erzählt habe, trotzdem wachsen die Tomaten natürlich was spillriger dort, als wenn sie draußen stehen. Da wolkige Tage ja letztens Mangelware waren, war es nicht ganz so einfach, die Pflanzen schonend an das Sonnenlicht dann zu gewöhnen. Es ist nicht gut, wenn man die vom Zimmer direkt sehr lange in die pralle Sonne stellt, das vertragen die nicht, sondern man muss die Pflanzen langsam daran gewöhnen. Im Moment bedeutet das, dass ich sie von der Sonne ab und an wieder in den Schatten schiebe und das genau beobachten muss, da die Pflanzen noch nicht so hundertprozentig an Sonne gewöhnt sind. Einfacher ist es, wenn man diese wolkigen, aber warmen Tage hat. Dann kann man die Pflanzen unbesorgter nach draußen stellen und sie gewöhnen sich langsam an das Tageslicht. Im Foliengewächshaus ist das anders, da muss man ja eher darauf achten, dass man dann gut lüftet, wenn es so warm wird. Also sprich, da muss man vor Ort sein und Türen aufmachen oder Fenster öffnen an den Gewächshäusern. Dafür schützt die Folie ja dort selber die Pflanzen vor allzu direkter Sonneneinstrahlung. Hier geht es dann eher darum, dass es in dem ganzen Haus dann nicht so heiß wird. Es ist immer wieder verblüffend, wie schnell Tomaten groß werden. Ich kann mich erinnern, dass ich in der letzten Folge ja noch davon geredet habe, dass ich mir Gedanken gemacht habe, ob da überhaupt was keimt. Jetzt sind die Tomaten sicherlich 20 cm hoch und ja, ein unglaubliches Wachstum haben sie hingelegt. Wo ich jetzt beobachte, sorgsam und auch ein wenig ängstlich, ob die Gurken keimen. Jetzt Ende April ist der richtige Zeitpunkt, um Gurken, Zucchini, Kürbis, Mais, wenn man will, vorzusehen. Auch Bohnen kann man vorziehen, wenn man möchte, insbesondere die Stangenbohnen. Bei Gurken, Zucchini und so weiter ist es wichtig, die nicht zu früh auszusehen, bevor man sie auspflanzen kann. Wenn man ins Freiland auspflanzt, ist das wie bei den Tomaten halt erst nach den Eisheiligen empfehlenswert, also um den 15., 16. Mai herum. Bis dahin sollten sie höchstens ein echtes Blattpaar haben, also die Gurken, weil das sonst schwierig wird mit dem Auspflanzen. Deshalb ist es wichtig, die nicht zu früh zu sehen, also Ende April ist ein guter Zeitpunkt für Gurken, Zucchini und Kürbisse. Es kommt dann natürlich immer ein bisschen auf die Wettervorhersage an, aber insbesondere Gurken nehmen schon Schaden bei leichten Plusgraden. Bei Temperaturen von plus 3 Grad kann es für die Gurken schon sehr ungemütlich werden. Deshalb muss man hier noch sorgfältiger darauf achten, ob die Temperatur passt, beziehungsweise die Pflanzen dann gegebenenfalls schützen, wenn es doch kälter wird. Da bis eigentlich Ende Mai Nachtfröste nicht ganz auszuschließen sind, ist es hier wichtig, dass man vorbereitet ist und ein Gärtnervlies oder auch ein Bettlaken oder sonstiges zur Hand hat, um notfalls Pflanzen nachts abzudecken. Dasselbe gilt übrigens für Balkonbepflanzungen mit empfindlichen Pflanzen wie Geranien oder Petunien. Auch da muss man den Wetterbericht im Auge behalten und wenn es in den frostigen Bereich kommt und man schon ausgepflanzt hat, dann muss man die Pflanzen gegebenenfalls schützen. Bei Gurken führen schon Temperaturen unter 12 Grad zu Wachstumshemmungen und unter 5 Grad erleiden sie Kälteschäden. Bei Tomaten kommt zum Beispiel das Wachstum bei unter 10 Grad Bodentemperatur zum Erliegen und die Pflanzen bilden weniger Blüten und damit auch weniger Früchte. Bei der Aussaat benötigen Gurken übrigens eine recht hohe Keimtemperatur. 25 Grad sind durchaus willkommen. Dann sollte man die Pflanzen aber etwas kühler stellen und wie gesagt vor dem Auspflanzen auch an Sonnenlicht gewöhnen. Zum Auspflanzen von Tomaten und Gurken ist eine Bodentemperatur von etwa 13 bis 15 Grad ideal. Also wie gesagt, besser warten bis ca. 20. Mai. Es sei denn, man pflanzt ins Gewächshaus aus, dann kann man schon Ende April auspflanzen. Für Tomaten ist es nicht so dramatisch, wenn es mal kühler wird. Sie können kurz auch Temperaturen unter 1 Grad vertragen, ohne abzusterben, allerdings nur für kurze Zeit. Das gilt nicht für Gurken, da starten die Schäden schon früher. Da kann man damit rechnen, dass die schlapp machen, wenn es unter 5 oder unter 3 Grad kalt werden sollte. Ja, das ist wie immer so eine Zitterpartie und auch immer interessant, gerade in Kleingärten, wer setzt wann seine Tomaten, wer geht auf Risiko, wer ist vorsichtiger. Auf jeden Fall sollte man, wie gesagt, Gärtner, Fliese oder anderes zur Hand haben, wenn doch noch Spätfröste kommen. Ich kann mich erinnern, dass das ein Jahr sogar Ende Mai der Fall war. Da habe ich die Bohnen auch noch eingewickelt. Aber einfach mal schauen. Es hat dann im Endeffekt auch noch gut gegangen. Wie gerade schon erwähnt, kann wer mag vor allem Stangenbohnen vorziehen. Stangenbohnen reagieren recht empfindlich auf Kälte und auch vor allem auf Nässe. Es hat sich bewährt, die etwa 2 bis 3 Wochen vor dem Auspflanzzeitpunkt in Töpfen auszusehen. Gerade wenn man wenig Saatgut hat, wie ich, von alten samenfesten Sorten, lohnt sich das und man pflanzt die dann aus nach den Eisheiligen. Hier muss man allerdings darauf achten, dass die nicht zu lang schon sind, weil die sonst leicht abbrechen. Insgesamt kann man im Garten jetzt Ende April, Anfang Mai eigentlich alles aussäen. Also auch noch die etwas wärmeliebenderen Sonnenblumen wie Zinnien oder Schmuckkörbchen kann man jetzt aussäen. Restliche Gemüse kann man aussäen und immer auch in Folgesaaten aussäen. Also wie Kohle, Salate, Radieschen. Und wir haben jetzt seit gut einer Woche, 10 Tagen schon reichliche Salaternten aus dem Hochbeet. Die ersten Radieschen, die konnten schon Mitte April geerntet werden, was natürlich sehr erfreulich ist, dass jetzt die Saison schon gestartet hat mit frischem Gemüse aus dem Garten. Auf der Webseite seht ihr auch Bilder von dem Hochbeet. Da ist Pflücksalat gekeimt, Asiasalate, die Radieschen, auch ein paar vorgezogene Pflänzchen hatte ich da gepflanzt. Auch wenn man selber vorgezogen hat an Kohlpflanzen, Kohlrabi, Lauch, alles kann jetzt ins Beet und gepflanzt werden. Ich selber habe noch Mangold jetzt auch gesät und im Haus die Gemüse wie Gurken, Zucchini, Kürbis, wo ich entsprechend dann auch schon die Beete vorbereite jetzt. Ebenfalls nicht zu vergessen, Salate noch nachzusäen, damit man immer frischen Salat auch hat. Mit diesen ganzen frischen Salaten, Radieschen und Kräutern kann man ein total leckeres, ganz einfaches Gericht machen, nämlich mit körnigem Frischkäse. Der ist ja schon von sich aus ein bisschen gesalzen. Man nimmt also einfach eine Packung körniger Frischkäse und vermischt das mit klein geschnibbelten Kräutern wie Bärlauch, Schnittlauch, Zitronenmelisse, auch mit klein geschnittenen Pflücksalaten, Asiasalaten, noch ein paar Radieschen obendrauf und fertig ist ein super leckerer Snack im Garten, der innerhalb von ein paar Minuten zubereitet ist. Mit diesen Asiasalaten, frischen Kräutern und auch frischen Brennnesseln kann man übrigens auch Gerichte wie Börek machen, indem man diese Kräuter oder auch überzähligen Salate als Spinatersatz nimmt oder mit Spinat vermischt. Das werde ich auch in der nächsten Zeit einmal ausprobieren und ein Brennnessel-Asiasalat-Spinat-Kräuter-Börek machen. Oder auch eine Quiche kann man damit super zubereiten. Weitere Arbeiten, die im Garten noch anstehen, ist Rasen mähen und vor allem düngen. Das nochmal kurz in Erinnerung gerufen. Das ist mit die wichtigste Rasenpflege. Die Düngung stärkt das Gras, weniger die Beikräuter. Und der Rasen will von mir auch gut gepflegt sein, weil ich den Rasenschnitt ja als wichtiges Mulchmaterial immer brauche. Weitere Arbeit, die bei mir läuft, ist Kompost umsetzen und neu aufsetzen. Ich habe ja letztes Jahr weniger die Beete pflegen können am Ende wegen dem Handgelenksbruch. Der ist übrigens gut verheilt inzwischen, mich schränkt nichts mehr ein bei der Gartenarbeit. Und ich habe jetzt halt einiges an Beikräutern und auch Kleingehäckseltem, womit ich jetzt neuen Kompost aufsetze und alten da ein bisschen mit untermische. Weiter eine kontinuierliche Arbeit jetzt. Und so ackert man sich langsam durch den Garten. Zu tun ist einfach immer etwas. Ich freue mich jetzt auf einen Nachmittag im Garten. Ich werde gleich hinfahren und wünsche auch euch wieder viel Spaß im Garten. Bis bald, eure Ulrike.